Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Kopf ab, wie sich vor 500 Jahren in Deutschland Fürsten und Kirchen ihre Macht sicherten und welche Rolle dabei zwei christliche Reformer spielten. Am 27. Mai 1525 wurde im thüringischen Mühlhausen der Reformator und Theologe Thomas Müntzer enthauptet, nachdem sein Bauernheer bei Frankenhausen durch ein von Reichsfürsten und von schwäbischen Städten finanziertes Heer vernichtend geschlagen worden war. Im empfehlenswerten von Ralf Feile betriebenen Internetportal geschichte-wissen.de heißt es weiter: Doch halt, ein Reformator und Theologe als Anführer eines Bauernheeres, wie konnte es denn dazu kommen? Ein Blick ins Lexikon verwirrt zuerst noch mehr, denn da steht, dass Thomas Müntzer ursprünglich Anhänger Martin Luthers gewesen war und von diesem als Pfarrer nach Zwickau gesandt worden ist. Doch genau dieser Martin Luther verfasste 1525 eine Schrift, in der er das Handeln der von Müntzer angeführten Bauern im Bauernkrieg aufs Schärfste verurteilte und den Fürsten eine Art Freibrief ausstellte. Er forderte geradezu härtestes Vorgehen gegen die Bauern. Was war geschehen? In Deutschland herrschte Anfang des 16. Jahrhunderts Aufbruchstimmung. Schon im Jahrhundert zuvor hatte sich ein deutsches Nationalbewusstsein gebildet, mit allen Vor- und Nachteilen. So tauchte Frankreich zum ersten Mal in Verbindung mit dem Begriff Erbfeind auf. Aus Sicht der Habsburger, die in Spanien und in Deutschland gegen die Könige von Frankreich um eine europäische Universalmonarchie kämpften und integrierten, stimmte das sogar. Der positive Effekt der Entwicklung war, dass sich auch eine gesamtdeutsche Kultur ausbilden konnte. Der europäische Humanismus war vornehmlich eine Erscheinung des Heiligen Römischen Reiches, jetzt mit dem Zusatz deutscher Nation versehen. Im Gefolge der Wiederentdeckung der Germania des Tacitus begann man, eine gemeinsame deutsche Vorgeschichte zu konstruieren, und nicht zuletzt die Schriftsprache begann sich zu vereinheitlichen. An die Stelle der verschiedenen Regionaldialekte, die noch das Medium der mittelalterlichen Minnelyriker und Dichter waren, traten jetzt die hochdeutsche und die niederdeutsche Schriftsprache. Martin Luther sollte diese Entwicklung zum Abschluss bringen. Mit seiner Bibelübersetzung im Stil der ostmitteldeutschen Kanzleisprache, einem im Gebiet des ostsächsischen Kolonisationsraumes entstandenen Mischdialekt mit ober- und niederdeutschen Elementen, der schon sehr unserem heutigen Hochdeutsch ähnelte, erreichte er breite Bevölkerungsschichten. Da man sich in der Zeit der Reformation intensiv mit der Bibel beschäftigte, verbreitete sich die Lesefähigkeit auch auf Teile der Bevölkerung, die es zuvor als unnötig angesehen hatten, das Lesen zu erlernen. So erklärt sich auch die enorme Resonanz, die Luthers 95 Thesen im ganzen Reich fanden. Die Thesen, eigentlich nur als Diskussionsgrundlage gedacht, trafen den Nerv der Zeit. Kirchenkritik, sowohl von oben als auch von unten, richtete sich schon seit über 100 Jahren gegen Rom. Der deutsche Klerus hatte sich höchst offiziell über die Vorherrschaft der römischen Kirche in den deutschen Landen beschwert. Der Engländer John Wycliffe und der Tscheche Jan Hus hatten eine volksnahe, nationale Kirche gefordert und gegen die offensichtlichen Verstöße des Klerus gegen die Gebote der Keuschheit und der Armut richtete sich der Unmut aller Stände. Als dann Martin Luther seine Theologie der Möglichkeit des direkten Kontaktes mit Gott ohne Notwendigkeit geistlicher Interaktion und der Sündenvergebung ausschließlich durch göttliche Gnade und nicht durch menschliche Taten verbreitete, wirkte dies wie ein geöffnetes Ventil. Auch der junge Thomas Müntzer war von der neuen Theologie begeistert und schloss sich Luther an, der ihn 1520 als Prediger nach Zwickau sandte. Dort allerdings wandte sich Müntzer radikaleren Strömungen zu. Nikolaus Storch, einer der Zwickauer Propheten, polemisierte gegen den ungerechten Reichtum von Patriziern und Klerus. In Erwartung des baldigen Weltendes forderten Storch und seine Anhänger Gerechtigkeit schon im Diesseits. Thomas Müntzer erarbeitete eine Theologie, die sich weniger auf den strengen Bibelglauben als auf die Identifikation mit dem leidenden Christus stützte. Doch damit kam er nicht nur in Konflikt mit Luther, sondern auch mit der Zwickauer Obrigkeit. 1521 musste er die Stadt verlassen. In Prag verfasste er ein Manifest, in dem er seine Theologie darlegte. Missionsreisen führten ihn durch ganz Böhmen. 1523 erhielt er dann eine Pfarrstelle in Altstädt bei Eisleben. Hier setzte er seine Bemühungen fort, ein Gottesreich auf Erden aufzubauen. Dazu sammelte er Bürger, Bergleute und Bauern um sich, die seiner Ideologie der gerechten Umverteilung des Reichtums nur zu gern folgten. Ganz in reformatorischer Tradition führte er 1523-24 mit seinem Altstädter Deutschen Amt die deutsche Volkssprache im Gottesdienst ein. Luther reagierte und publizierte 1525-26 in Wittenberg die deutsche Messe. Die beiden waren allerdings schon seit längerem aneinander geraten. Das äußerte sich insbesondere in literarischen Streitereien. Luther sah die Sache der Reformation und die Ordnung schlechthin durch die mystisch-spiritualistischen, sozialreformerischen und radikaldemokratischen Bestrebungen Münzers und anderer bedroht und bekämpfte sie mit Vehemenz und teils recht groben Worten. So schrieb er 1524 in einem, Zitat, Brief an die Fürsten zu Sachsen von dem aufrührerischen Geist. Doch auch der damit angegriffene Müntzer konnte austeilen. Er verfasste die Streitschrift, Zitat, hochverursachte Schutzrede und Antwort wieder das geistlose, sanftlebende Fleisch zu Wittenberg. Schon der Titel greift Luther an. Der ehemalige Augustinermönch führte mittlerweile in Wittenberg, in seinem ehemaligen Kloster, das ihm vom sächsischen Kurfürsten Johann dem Beständigen geschenkt worden war, ein recht geruhsames Leben als Familienvater. Und weil soeben im Gütersloher Verlagshaus eine Sonderausgabe zum Bauernkrieg vor 500 Jahren herausgekommen ist, hier noch mehr von Fachleuten zum Wirken von Thomas Müntzer, den die lutherische Kirche bis heute gerne vergessen machen will. Siegfried Breuer und Günther Vogler gaben in ihrem Buch den Titel Thomas Müntzer – Neuordnung machen in der Welt – eine Biografie. Und bei einer anderen Internetplattform, dem multipolarmagazin.de, hat sich Helge Muttgereit die Mühe gegeben, wesentliche Teile aus diesem Buch vorzustellen. Über die Links zu diesem Audio sind die kompletten Texte zu den von mir zitierten Autoren zu erreichen. Ich lese jetzt Auszüge aus dem Muttgereit-Text. Vor 500 Jahren redete Thomas Müntzer den Fürsten ins Gewissen. Die Obrigkeit müsse dem Evangelium folgen oder weichen. Was genau an diesem Sommertag im Jahr 1524 im thüringischen Altstädt passierte, weiß heute keiner mehr. Klar scheint nur, der Pfarrer der Kirche, St. Johannes, Thomas Münzer, sprach vor Herzog Johann, dessen Sohn und anderen edlen Herren. Diese waren auf der Durchreise im Schloss abgestiegen. Was er sprach, ist überliefert und hat den Titel Fürstenpredigt bekommen. Kaum je wieder und wohl auch nie zuvor hat ein Prediger in Deutschland der Obrigkeit so radikal, so eindeutig und so nachhaltig ins Gewissen geredet, wie Thomas Münzer den beiden Fürsten und ihrem Gefolge an diesem Sonntag, dem 13. Juli 1524. Inhalt, Kontext und Folgen sind Thema dieses Textes, dessen Überschrift sich an Karl Marx anlehnt. Dieser nannte den Bauernkrieg, der in den Jahren 1524 und 1525 seinen Höhepunkt in Deutschland erlebte, Zitat, die radikalste Tatsache der deutschen Geschichte. Münzer hat die Zeit des Bauernkriegs geprägt wie kaum ein anderer. Mit der Niederlage der Bauern bei Frankenhausen und seiner Gefangennahme im Mai 1525 war der weitere Verlauf der Geschichte besiegelt. Der radikale Flügel der Reformation war besiegt. Ernst Bloch hat Münzer kurz nach dem Ersten Weltkrieg den Theologen der Revolution genannt. Er deutet bei seiner Gegenüberstellung von Münzers Vorstellung der Obrigkeit als Dienerin Gottes zu Luthers Obrigkeitslehre, nach der, vereinfacht gesagt, jeglicher Obrigkeit gehorsam zu leisten sei, bereits die Dimension der Entscheidung zwischen den beiden Polen an. Bloch, Zitat, Luther war so sehr gefügiger Hofpriester und Beuger des Geistes unter die weltliche Macht, dass von ihm her sich alle gouvernementale Geringschätzung des Geistes in Deutschland legitimiert. Die Fürstenpredigt gehört zu den mannigfaltigen Wendepunkten in dieser Zeit um 1500. Gutenberg hatte einige Jahrzehnte zuvor den Druck mit beweglichen Lettern erfunden. Kolumbus war nach Amerika gesegelt. Vasco da Gama hatte den Seeweg nach Indien erkundet. Luther seine Thesen gegen den Ablasshandel der Kirche veröffentlicht. Parallel zu diesen welthistorischen Ereignissen veränderte sich das heilige römische Reich deutscher Nation. Im Reich waren Fürsten und einfache Leute aufgebracht vom Versuch des Papstes, immer mehr Geld nach Rom umzuleiten. Das Thema wurde auf mehreren Reichstagen behandelt, wie die Versammlung der verschiedenen Obrigkeiten der großen und kleinen Fürsten und Herzogtümer sowie der freien Städte damals hieß. Parallel dazu wurde nach Auswegen aus der Krise der Kirche gesucht. Die Autorität des Kaisers wankte. Im 15. Jahrhundert konnten die Reichsstände, insbesondere die großen Fürsten im Reich, ihre Macht rechtlich und wirtschaftlich ausbauen. Die Grundherren wiederum gaben in der politisch und wirtschaftlich angespannten Lage den Druck an ihre Untergebenen weiter und verschärften die Lage der Bauern. Die wehrten sich. Es entstanden Bewegungen wie der Bundschuh oder der arme Konrad. In den Städten schlossen sich Zunftbürger zusammen und bedrohten die alten Obrigkeiten. Der gemeine Mann wollte am Regiment beteiligt werden. Parallel zum politischen Wandel und damit verbunden, erlebte die Zeit um 1500 auch einen ökonomischen Umbruch. Das Handelskapital verdrängte nach und nach die Grundrente. Es entstanden Gewerbebetriebe und Manufakturen, Bergwerke und neue Siedlungen. Die bäuerliche Bevölkerung ächzte unter der Last der Grundherrschaft. Hergebrachte Rechte wurden ihr von den erstarkenden Grundherrschaften genommen. Im Personenverbund des Mittelalters hatte jeder seinen Stand, seine Aufgabe. Der Bauer hatte das Feld zu bebauen, Dafür schützte ihn der Adel, so zumindest die Theorie. Nun nahm der Adel ihn immer mehr aus. Prediger sahen derweil das Ende der Welt kommen. Das Weltgericht, von dem in der Bibel die Rede ist, die Veränderung der Welt steht jetzt vor der Tür. So schrieb es Thomas Müntzer.